Ja, wir leben in kritischen Zeiten. Es macht uns nachdenklich. Aber es ist oft gut, dass wir in solchen Situationen auf das ganz Einfache zurückkommen. Ich erinnere einfach die ersten Worte des Vaterunser. Wir rufen Gott an als unseren Vater. Ja. Welche Würde, welche Erwählung, welche Beziehung. Unser Vater, geheiligt werde dein Name, das heißt geschätzt, geachtet. Du bist uns das Wichtigste. Dein Reich komme. Das Königreich Gottes, das Gott auch durch die Schöpfung errichtet, in das Gott den Menschen hineingesetzt hat, als Mann und Frau, als Familie, um in diesem Königreich Gottes zu leben. Das ist das Allerwichtigste, zeitlos Bedeutendste. Und so wollen wir das heute erwägen. Es ist erstaunlich, nachdem Johannes enthauptet wurde, tritt nun der auf, den Johannes angekündigt hat. Nach mir kommt er. Nicht ich bin der Messias, sondern der nach mir. Auf ihn sollt ihr hören. Und in Markus Kapitel 1, Vers 14, nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes. Die ganze Verkündigung Jesu ist die Verkündigung der frohen Botschaft vom Reich Gottes. Und er spricht: Die Zeit ist erfüllt. Eine erfüllte Zeit ist die Zeit, wo prophetische Vorhersagen jetzt eintreten. Und das Reich Gottes ist nahe. Noch nicht ganz da. Nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium, an diese frohe Botschaft, dass das Reich Gottes nahe ist. Und zwar gemäß den Verheißungen Gottes. Das ist das Um und Auf. Und darum hören wir dann später in Matthäus Kapitel 6, Vers 33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden, nämlich wo ihr Sorgen habt, Ängste habt und Zweifel habt. Trachtet nach dem Reich Gottes. Das ist nicht einfach ein bequemes Erwarten, sondern wo alle Energie, alle Kraft, die wir haben, eingesetzt wird. Zuerst nach dem Reich Gottes. Und Reich Gottes ist nicht wieder so ein vergnügliches Paradies, sondern wo es die Gerechtigkeit Gottes offenbar wird. Und die muss auch gelebt werden. Die Gerechtigkeit Gottes in uns. Und dann dürfen wir vertrauen, dass alles dann hinzugefügt wird. Und ich möchte nur kurz anmerken, wie hat das bei David ausgeschaut? Ein David wird gesalbt zum König, wo ein Saul versagt hat, dämonische Verbindungen angefangen hat, wo Saul das Gericht Gottes über ihn kommt, wird David gesalbt. Alles spricht gegen ihn. Saul wird sein Todfeind. Er muss überall flüchten. Und auch die Philister lauern auf ihn, um ihn zu töten. Überall. Ein David, der die Verheißung bekommt, du wirst König im Reich Gottes. Erfährt das, was passiert. Menschen, die nicht einen guten Ruf haben, sammeln sich um David, die auch in ihrem Leben viel gescheitert sind. Sie sehen in David einen, der Hoffnung bringt, der anders ist. Ein David ist nicht stehen geblieben bei den Problemen, die er hat und denen er begegnet. Worüber hat David geschwiegen? David wusste immer, er ist gesalbt. Und der Herr hat was vor. Und ein David klagt auch nicht, warum tust du das jetzt nicht? Sondern inmitten dieser immensen Ablehnung bleibt das Selbstbewusstsein des David, also meine Identität, mein Selbst, ist, dass Gott mit mir was vorhat. Aber er spricht auch nicht viel mit anderen darüber. Er schweigt. Und so geht er hindurch. Und erstaunlich ist, obwohl ein ganzes Heer ihn sucht, so viele ihn töten wollen, er ist immer noch nicht getötet worden. Und dann kommt auch das Gericht über Saul. Und auch selbst Jonathan, sein Freund, sterben im Krieg. Und erstaunlich, Menschen in Juda fangen an und sagen, David, du bist aus unserem Geschlecht. Sie reden an. Nicht David sagt, ich bin der Gesalbte, nehmt das jetzt zur Kenntnis. Nein, die Menschen rufen nach ihm. Wir sollen uns nicht auf Gott berufen, um irgendeine Autorität und Vollmacht. Gott selber wird sorgen, dass es offenbar wird. Aber wir sollen ihm so vertrauensvoll dienen. Und ein David hat letztlich nicht lange darüber geklagt, alles, was er da durchgemacht hat. Das um und auf ist, den Willen Gottes zu tun. Das Reich Gottes, das ist komme. Und Gott hat die Menschen immer wieder dazu ermutigt, diesen Weg zum Reich Gottes zu suchen, wie ein Jeremia Kapitel 4, Vers 1, da sagt, wenn du umkehrst, Israel, spricht der Herr, wenn du zu mir umkehrst und wenn du deine Gräuel von meinem Angesicht entfernst, so brauchst du nicht mehr umherirren. Israel irrt umher. Warum? Weil es Gräuel im Herzen hat, falsche Gottesvorstellungen, falsche Götter. neben Gott. Sündige Haltungen aufrechterhalten haben. Wenn du also deine Gräuel entfernst, das heißt eigentlich Buße tun, dann will er Gott sorgen, dass du nicht umherirren musst. Und meine Lieben, wenn ich die letzten 50 Jahre nur als Beispiel kurz vor Augen führe, sind gekennzeichnet von diesem Umherirren. Die 68er Jahre, wo dieser Dammbruch der sexuellen Revolution eingetreten ist, die Familie verachtet wird, alle Werte über Bord geworfen werden, wo letztlich diese ganze Bewegung setzt sich ja immer noch fort mit dem Genderismus, wo eine Frau nicht mehr sagen darf, dass sie Frau ist, weil das könnte die beleidigen, die weder Frau noch Mann sind. Das ist das Resultat. Und viele Menschen haben wirklich die Krise. Sie wissen nicht mehr, ob sie ein Mandel oder eine Weibe sind. Das ist die Verirrung. Aber auch diese Heimtücke der Kriege. Wenn wir den Golfkrieg ansehen, diese ganzen Vorgänge wie dem sogenannten arabischen Frühling. Wo ist da ein Frühling gekommen? Es sind immer Zerstörungen. Sie haben gegenseitige Gegner sozusagen aufgeputscht und unterstützt, damit Zerstörung geschieht. Und wir sehen das in Syrien. Was ist jetzt übrig geblieben? Flüchtlinge, eine nicht funktionierende Wirtschaft, eine Zerstörung. Haben sie da was besser gemacht? Das ist jetzt das letzte Resultat. Afghanistan, wo ich nicht mehr viel dazu sagen will, aber wo immer diese Spaltung, dieses einander nicht verstehen und dieses letztliche Zerstören eintritt. So können wir sagen, es ist ein Umherirren durch all die 50 Jahre gewesen. Das ist der Zustand der Menschheit. Und ich möchte heute jetzt besonders wieder aufmerksam machen, wo wir hinschauen sollen in der Situation, in der wir jetzt sind. Und da geht es darum, dass wir trachten, vielmehr zuerst trachten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und das ist die Frage. Bleiben wir in diesem Streben, in diesem Trachten? Weil die Heimtücke ist, wir werden mit vielen Problemen beschäftigt, damit wir nicht mehr eine klare Zielsetzung haben. Und so wird der Mensch in die Irre geführt. Eben geistlich blind und, wie gesagt, sie glauben dann der Lüge. Und sie werden in dieser Lüge, werden sie dann weiter manipuliert und es vermehrt sich. Und so wollen wir jetzt in aller Deutlichkeit dieses Evangelium von Jesus Christus über das Kommen des Reiches Gottes ansehen. Und das sollten wir uns bewahren als das Kostbarste, so wie ein David weiß, der Herr hat mich gesalbt. Auch wir sind ja Gesalbte Gottes. Und so liebevoll hat Johannes schon in seinem Evangelium am Anfang das dargestellt. Kapitel 1, ich fange an mit Vers 4. In ihm war das Leben. In diesem gesendeten Sohn Gottes, dem Logos, der von Gott, vom Vater ausgegangen ist, durch den alles geworden ist. In ihm war das Leben schlechthin. Eine andere Art des Lebens wie diese Menschen um ihn. Und das Leben, das in ihm offenbar wird, war das Licht der Menschen. Er hat Licht gebracht. Und das Licht leuchtete in der Finsternis, dort wo Jesus gewirkt hat. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Sie haben zwar etwas geahnt, aber es ist kein Begreifen. Es war ein Mann von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glauben, nämlich durch Jesus Christus glauben. Johannes der Täufer hat ein gewaltiges Zeugnis abgelegt und er hat eine gewaltige Stimme des Rufens erhoben. Und viele Menschen sind zu Johannes hingekommen und sie haben auch gesucht und sie haben erwartet den Gesalbten, den Messias, den Johannes angekündigt hat. Es war ja sogar so weit, dass die Menschen dann vermuteten, dass Johannes selber dieser Messias sei. Und Johannes sagt ausdrücklich, ich bin es nicht. Und Vers 8, nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Und das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Hören wir das? Jeden Menschen kann dieses Licht erleuchten. Es ist für jeden möglich. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Alles ist ja durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Nicht erkannt. Es gibt aber auch eine andere Seite. Das Furchtbare, wenn wir von Gott nicht erkannt werden. Wenn Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Das Um und Auf ist doch dieses Erkennen. Erkennen heißt wissen, um wen es geht, mit wem wir Beziehung haben und wer uns erkennt. Und das schafft eine vertrauensvolle Gemeinschaft, eine glückselige Gemeinschaft. Wir wollen erkannt werden und nicht ständig ein Unbekannter, ein Fremder sein in der Welt. Vers 11, er kam in sein Eigentum, weil er alles geschaffen hat. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist diese Finsternis der Welt. Sie erkennt ihn nicht, sie nimmt nicht auf. Das ist dieser Zustand, der sehr schmerzlich ist. Aber das Erstaunliche ist, es gibt einige, wo das anders geschieht. In Vers 11, alle aber, die ihn aufnahmen, denen gab er Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Dieses Wort Anrecht, Exousia, das ist ein Rechtsanspruch, der nicht nur ein Recht hervorruft, sondern auch dieses Recht verwirklicht, durchführt, Vollmacht. Ausführt.
Vollmacht.
Eine Vollmacht. Eine Macht, die imstande ist, uns zu Kindern Gottes zu machen, was menschlich ja nicht denkbar war. Und meine Lieben, das ist mehr als eine Salbung des David. Denen, die an seinen Namen glauben, die also diesen Jesus, Jesus heißt Jahwe, rettet, dass sie das ihm glauben. Und ihm zutrauen. Und das ist jetzt das Charakteristike der frohen Botschaft. Gott verlangt nicht zuerst jetzt besondere Werke von uns, sondern dass wir beginnen, ihm Vertrauen zu geben. Weil die Sünde ist das Misstrauen gegen Gott. Und jetzt geben wir Gott Vertrauen, und zwar indem wir ihn so groß sehen, wie es ihm gebührt. Nämlich, der Sohn ist gekommen, damit wir das Leben haben. Und die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das wird oft überhört. Es geht nicht um einen menschlichen Vorgang. Es geht nicht um eine Abstammung oder eine besondere Persönlichkeit, der Vater sein sollte und so weiter. Nicht? Sondern es geht darum, dass wir aus Gott geboren werden. Und würden wir das überhaupt wagen, das zu hoffen und zu erwarten? Wir werden aus Gott geboren. Das heißt, damit haben wir eine totale Lebensverbundenheit mit dem Vater. Er ist wahrhaft Vater. Und das heißt, wir empfangen auch aus diesem Geborensein auch alle Geburtsrechte, die da verbunden sind. Teilhaber an Gottes, Reich Gottes, an seinem wunderbaren Wirken. Das ist die Wirkung. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Er wurde wie ein Mensch, niedrig, unscheinbar. Das heißt Fleisch. Er wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Der gläubig geworden ist, der Jesus aufgenommen hat, der Jesus diesen Namen glaubt, der sieht jetzt Jesus. Er erkennt uns. Er kennt den Vater. Du bist es, Herr. Und was sehen wir? Wir sehen seine Herrlichkeit. Obwohl er in Niedrigkeit gegangen ist, haben sie alle Jesus in Herrlichkeit gesehen, die Jünger. Und zwar als des Eingeborenen vom Vater, als der, der vom Vater gekommen ist, also der Sohn Gottes. Und voll Gnade und Wahrheit. Da ist Gnade und Wahrheit. Das ist der Zustand des gläubig geworden Seins, des gerettet worden Seins, des aus Gott geboren Seins. Und meine Lieben, das ist nicht eine Glaubenssache allein, das ist eine Existenzfrage. Bin ich aus Gott geboren? Sind meine Augen geöffnet, dass ich Jesus als einen mit Herrlichkeit und als den Eingeborenen sehe? Vom Vater voll Gnade und Wahrheit. Meine Lieben, daher ist dieses Evangelium, das uns jetzt zu diesem führt, das Allerwichtigste für die ganze Menschheitsgeschichte. Und daher ist das berechtigt, dass dieses Trachten zuerst, vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes aufrecht erhalten bleibt. Und versteht, manche Christen erwarten das Reich Gottes in einer Wartehaltung. Wir warten ab. Das ist falsch. Das ist passiv. Trachten heißt ein totales Streben dorthin. Mit aller Energie dorthin. Kostet, was es will. Dorthin zu kommen. Aber auch in diesem Vertrauen, wir kommen wirklich dorthin, wir erreichen es. Wir kennen diese Situation von Flüchtlingen. Sie flüchten, wissen aber nicht, wo sie aufgenommen werden. aber sie trachten herauszukommen. Und schauen wir da hinein, wie hat sich Israel zu diesem Evangelium von Jesus verhalten. Im Johannes-Evangelium Kapitel 10, Vers 24, da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm: Wie lange hältst du unsere Seele in Zweifel? Bist du der Christus? So sage es uns frei heraus. Es ist ja interessant, dass sie selber schon sagen, bist du der Christus? Also sie haben ja doch schon was geahnt. Das müsste er sein. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt, nämlich durch seine Werke, durch seine Wunder. Und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir, aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Da gehört nicht dazu. Sie haben das Zeugnis, das der Vater gegeben hat in Jesus durch seine Wunder, nämlich das Blinde sehen, Taube hören, Lahme gehen, Tote auferweckt werden. Das sind die markanten messianischen Zeichen des Christus. Und das ist eingetreten. Ist ja eingetreten. Die können ja das nicht leugnen. Das ist da. Ein Lazarus wurde aus den Toten auferweckt. Sie bestreiten das nicht, dass das geschehen ist. Aber was sagen sie? Was machen wir dann? Wir können ihn nicht so weiterwirken, weil dann verlieren wir unsere Macht. Er muss weg. Das ist diese Heimtücke. Sie erkannten ihn nicht. Aber, jetzt hören wir jetzt umgekehrt, die aber ihn erkennen. Und das spricht er eben da weiter, im Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme, also die Botschaft. Ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und sie folgen ihm nach, weil sie auch ihn erkannt haben. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Da haben wir ganz kurz zusammengefasst, was alles passiert. Also, zuerst werden wir von Christus erkannt, weil er ja in unser Herz hineinschaut. Und wir folgen ihm, weil wir ihm vertrauen, weil wir eben seiner Kraft unseren Glauben schenken. Und er gibt uns ewiges Leben. Wir empfangen eine Art des Lebens, wie es bisher die Menschen nicht haben, sondern nur Jesus Christus hat. Er hat das Leben. Und so haben wir an diesem Leben des Jesus Christus Anteil. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Das heißt, niemand kann uns mehr herausreißen. Keine noch so gewaltige, große Macht kann uns aus der Hand Gottes reißen. Auch selbst ein Satan kann uns nicht aus der Hand Gottes reißen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Merken wir hier auch wieder, Jesus schaut auf das, was der Vater tut. So wie ein David schaut, wie Gott ihn führt, nicht was die Umstände für Bedrohungen sind. So sieht Jesus auf das, was der Vater gibt. Es ist das Wirken des Vaters, das Jesus schaut. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Wir sind ganz eins, übereinstimmend. Da ist kein Widerspruch. Das ist also diese große Aussage, und das bekommen auch die, die da fragen, bist du jetzt der Messias? Die immer noch warten. Was ist diese Haltung dieser Menschen? Sie haben die Wunder gesehen, aber die Konsequenz sind sie nicht. Und meine Lieben, so geht es uns in der Gegenwart. Wir werden Evangelium erklären, wir werden die Tragweite darstellen. Die Menschen werden es hören. Aber die Frage ist, schenken Sie dem so Glauben, dass das eine Wirklichkeit ist, dass eine Wirkung hat und verändert? Und siehe da, da merke ich Folgendes. Da kommt die erste Reaktion, aber ich will meine Identität nicht angreifen lassen. Ich habe nur eine Stelle aus dem Johannesevangelium auch vorgelesen, weil die mir so schon bekannt sind durch. Aber da kommt sofort die Angst. Er ist mit sich beschäftigt, aber er kommt nicht zu diesem Vertrauen, das hinüberführt. Und so sehen wir, und das hat Jesus im Gleichnis von Weingärtner dargestellt, Matthäus Kapitel 21, Vers 38. Und als die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut in Besitz nehmen. Das ist also diese auf den Punkt gebrachte Geisteshaltung der geistlichen Führung Israels. Sie erkennen, er ist der Sohn, aber wir wollen ihn töten, damit wir unsere geistliche Macht aufrechthalten. Denn wenn Jesus da immer mehr Einfluss bringt, dann sind wir ja zur Seite gestellt. Also, und das ist jetzt das Heimtückische, meine Lieben, sollten wir auch in unser Herz hineinfragen lassen. Ist unser Egoismus auch so strebend, dass wir Jesus eigentlich nur als einen Helfer haben wollen? Ja, aus meiner Not, aus meinen Ängsten, meinen Sorgen, da ist immer noch das Ego da. Es geht darum, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und nicht darum, dass wir Macht bekommen. Und das kann man auch statt Macht sagen, Hilfe bekommen. Wir wollen Hilfe haben. Nein, es geht um einen Herrschaftswechsel. Er ist es. Und dem unterwerfe ich mich oder ich lehne ihn ab. Eben das ist eben dieses Töten. Und das ist geschehen. Und obwohl jetzt auch gerade auch zur Zeit des Johannes, eben bei der Taufe, wie Matthäus 3,17 sagt, der Vater Zeugnis gibt, die Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Also das war die Situation in Israel. Und nach der Auferstehung hat Johannes und Petrus eben diesen Gelähmten, sind in den Tempel gegangen, wurde der Gelähmte geheilt. Petrus hat ausdrücklich gesagt, nicht wir sind es, der auferstandene Christus hat es gemacht. Apostelgeschichte 3, Vers 14. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt wird. Und das ist wieder dieser immense Widerspruch. Nicht? Das Leben und das Gegenteil der Mörder. Der wird gewählt. Sie wählen den Tod. Den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Da steht auch diese zwei, Johannes und Petrus, stehen da vor dem Hohen Rat. Die Ironie ist ja, dass sie verhört werden wegen einem Wunder. wie man das ein Verbrechen wäre. Ne? Aber wir sind Zeugen. Oder ein Petrus bei der Verkündigung zu Pfingsten in Kapitel 2, Apostelgeschichte, Vers 36. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Da steht, da ist nicht irgendwelche Verschwommenheit. Mit Gewissheit sollt ihr alles das wissen. Es gibt da nicht ein sanftes Verhandeln. So ist die Tatsache. Und da sollen euch die Augen geöffnet werden. Es bleibt aufrecht, dass Gott Jesus zum Herrn und zum Christus gemacht hat, auch für Israel, auch wo sie ihn abgelehnt haben. Und wie gesagt, sie werden dann auf ihn schauen, den sie durchbohrt haben, und werden dann erkennen. Aber hier sehen wir, Israel hat das Evangelium vom Reich Gottes, das Jesus verkündet, abgelehnt. Aber sie meinten, sie müssten geistliche Macht aufrechterhalten, nämlich die Betonung Mose. Obwohl Mose sagt, Gott wird einen Hirten erwecken, einen anderen. Auf ihn sollt ihr hören. Das haben sie nicht. Israel hat nicht gehört, was Mose sagt, sondern sie berufen sich jetzt auf Mose. Und das ist auch wieder diese konservative Einstellung. Ne? Alle Traditionen, was wir bisher gewohnt sind, das halten wir. Fangen wir nichts Neues an. Das ist die Haltung in Israel. So wurde das Evangelium abgelehnt. Und jetzt will ich ganz kurz zeigen, was jetzt in den Großkirchen passiert ist. Ungefähr das Jahr 300 nach Christus, wir wissen ja, Konstantin hat die Religionsfreiheit eingeführt, Theodosius dann das Christentum zur Staatsreligion erhoben. Da haben sich die Menschen nicht bekehrt. Da ist nur ein Auswechseln eines Ortsschildes passiert. Früher hat das den Namen und jetzt hat es einen neuen Namen. So ist es geschehen. Das Pantheon ist der große Tempel für alle Götter. Und jetzt ist es das Heiligtum für alle Heiligen. Habt ihr gemerkt? Man hat aus den Göttern jetzt die Heiligen der katholischen Kirche gemacht.
Die 365 Götter, weil man 365 Heiligen.
Werden, ne? Also das heißt, all diese Achonten, diese Weltbeherrschen, diese Gottheiten, werden jetzt in der katholischen Kirche durch Heilige dargestellt. Und die werden dann angerufen, wo in der Bibel nie die Rede ist, dass wir zu Verstorbenen beten. Wir werden dann noch hören. Da ist also wieder eine Verdrehung passiert. Und was ist die Folge? Dadurch wird das Evangelium nicht mehr verkündet. Weil zu dieser Zeit des Konstantin und Theodosius haben die Leute gesagt, na gut, jetzt gehören wir halt zu dieser Religion, nicht? Das ist die Staatsreligion. Ja, sie haben alles beibehalten, aber es bekommt halt neue Namen. Diese Muttergottheit ist jetzt Maria, wer war das, Artemis und so weiter, nicht? Die Himmelskönigin und so, ist das jetzt Maria. Jetzt sagt der Katholik, Maria ist die Himmelskönigin. Ist genau die Mysterienreligion. Aber das Heimtückische war auch, die Hirten, die Bischöfe sehen sich jetzt auf einmal als Heilsvermittler, die also die Erlösung vermitteln Es gibt kein Heil außer der katholischen Kirche. Also das Heil verdankst du nicht Jesus Christus, sondern der Kirche. Diese Verdrehung jetzt. Und jetzt wird wieder genau nach dem Maßstab der Mysterienreligion vorgegangen. Durch Einweihungen, durch Riten bekommst du Anteil an diesem Heil.
Ist in der orthodoxen Kirche auch noch einmal das Gleiche?
Noch intensiver, ja, genau. Und hier sehen wir auch wieder das Typische. Der Mensch, zum Beispiel zur Zeit vor dem Christentum, hat, wenn er mit Apollo eine Verbindung haben will und dadurch sozusagen etwas, die Kraft des Apollo übertragen bekommen will, hat ein Opfer dargebracht. Und wenn er dieses Stückchen Opfer isst, hat er mit Apollo Anteil, ist er mit dieser Gottheit Apollo verbunden und das nannte man Kommunion. Kommunion ist ein lateinisches Wort, daher steht es nicht in der Bibel, weil das ist griechisch geschrieben, das Neue Testament. Aber Kommunion ist genau nach der Mysterienreligion der Begriff zu verstehen. Und heute ist es bei den Katholiken noch immer so, wenn ich zur Kommunion gehe, habe ich an der Gottheit Jesu Anteil und es muss ich immer wieder, damit ich es da vermehre. Das ist reine Mysterienreligion. Und diese Haltung, und das ist jetzt das Furchtbare, man hat das Priestertum Jesu verschwiegen. Jesus ist gleichsam in Pension gegangen. Und jetzt sind wir so wie beim Bauern, wenn der Vater in Pension gegangen ist, wird der Sohn der Nachfolger. Und so versteht sich die katholische Kirche. Die katholische Kirche ist, darum heißt es, der Papst ist der Stellvertreter Gottes auf Erden. Nicht? Er vertritt Gott, weil Gott ist nicht. Aber da haben sie sich ja genau verraten, für sie ist Gott doch nicht da. Sie kennen Gott nicht, sie haben ihn nicht. Und das geht jetzt so weit, dass sie sagen, aber das Heil, das können nur die Priester vermitteln. Das Kreuzesopfer muss vergegenwärtigt sein. Wenn es nicht gegenwärtig ist, ist es nicht wirksam. Das war Mysterienreligion. Aber das steht nicht in der Bibel. Dann das Kreuzesopfer wird vermittelt, zum Beispiel sogar für die Verstorbenen, obwohl er vielleicht gar nicht Buße getan hat, wird jetzt eine Messe dargebracht, vermittelt. Das steht nicht in der Bibel. Also es wird in den Großkirchen systematisch und sehr wesentlich so eine Irrlehre geführt, dass das Evangelium verdeckt wird und nicht mehr angesprochen wird. Jetzt wollen wir das Evangelium anhören. Wie gesagt, Jesu Priestertum ist unübertragbar und ewig, wie Hebräer Kapitel 7, Vers 24. Er hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Und meine Lieben, das sollen wir uns vor Augen stellen. Jesu Priestertum ist im Wirken. Er tritt für uns ein. Wo? Im himmlischen Hörtern. Daher ist unsere Versammlung, auch wenn wir hier sitzen, bei den himmlischen Hörtern. Wenn unsere Versammlung nicht dort ist, war es keine Versammlung vor Gott. Ja? Es gibt also keine Erneuerung des Kreuzesopfers. Hebräer Kapitel 10, Vers 12. Er hat sich, nachdem er ein ewiges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Das Opfer gilt für immer und das braucht keine Erneuerung, keine Vergegenwärtigung, keine Vermittlung. Das Opfer ist gültig. Und der Hebräer, Kapitel 8, Vers 1, Hauptsache bei all dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, nicht einer irdischen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. Und jetzt muss ich das noch krasser sagen. Das Abbild dieser Stiftshütte, das Zelt Gottes auf Erden und dann später der Tempel, ist ein Abbild, aber ist letztlich auch vergänglich. Und daher hat im Hebräerbrief Kapitel 8, Vers 13 gesagt, er hat den ersten Bund für veraltet erklärt, das wird bald verschwinden. Also, wir sollen auch nicht immer so die Vorstellung, das Priestertum vom Alten Testament existiert nicht mehr. Das muss uns bewusst sein. Aber merkt ihr, genau das hatten diese Großkirchen, sie haben dieses alttestamentliche Priestertum eigentlich eingeführt. Und der Bischof ist dann der Hohepriester. Und es ist interessant, dieses berühmte Ex Sacerdos Magnus von Anton Bruckner, gell? Ist natürlich kein biblisches Wort, sondern das ist von einem apokryphen Teil der Schrift genommen. Haben Sie erkannt, dass das nicht mehr gesungen werden darf? Weil das ist nicht biblisch. Das wissen Sie, gell? Aber Ihr Verhalten bleibt trotzdem so. Wenn ein Hochamt beim Bischof gemacht wird, da ist ein sogenanntes levitisches Hochamt. Das heißt, diese Diener, die da dazu sind, die Leviten, auch wieder alttestamentliche Begriffe in der Gemeinde, ist keine Gemeinde, ist eine Irreführung. Kapitel 9, Hebräer, Kapitel 1, Vers 11, als aber Christus kam als ein hoher Priester der zukünftigen Güter, die er durch das größere, vollkommene Zelt, das nicht von Menschen mit Händen gemacht, das heißt nicht von der Schöpfung ist, und nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Und in diesem himmlischen Heiligtum kam kein anderes Blut als allein das Jesu Christi. Das müssen wir uns klar sein. Auch alle alttestamentlichen Opfer sind nicht im himmlischen Heiligtum eingegangen. Das ist wichtig. Das war ein Abbild, ein vorläufiges. Es geschieht alles, also im himmlischen Heiligtum, das von Christus errichtet wurde, und das Heiligtum des Alten Testaments, das hat eben ein Ablaufdatum. Und Hebräer 12, 22, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu den Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, dort ist sie, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendet Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes. Also im himmlischen Heiligtum kommen wir zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes. Dort sollen wir ihn suchen. Zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Und wie gesagt, die Tragik ist, Bischöfe haben dieses Priestertum falsch eingeführt. Aber auch diese Mentalität, wie gesagt, dieses Vererben. Sie sagen, die Bischöfe sind Nachfolger der Apostel. Mhm. Die Bibel kennt keinen Nachfolger der Apostel. Mhm. Das ist auch, weil dann wäre das wieder ein Erbrecht. Mhm. Es gibt kein Erbrecht. Das Heil ist nicht vermittelbar durch solche Dinge, nicht? Und ein Paulus hat sich verabschiedet von den Ältesten in Ephesus, weil er gewusst hat, er wird nicht mehr dort zurückkommen, weil er bald auch als Märtyrer sterben wird. Aber er übergibt sie nicht an irgendwelchen Nachfolger der Apostel, sondern übergab sie Gott und dem Wort seiner Gnade. Apostelgeschichte 20, 32. Also sind keine Nachfolger. Es geschieht jetzt so, dass jetzt interessant auch schon von in der Bibel her das geahnt wird, wenn zum Beispiel Offenbarung Kapitel 2, Vers 2, wird da die Rede, dass sie erkannt haben, dass sie eben nicht richtige Apostel sind. Und er hat sie als Lügner erkannt. Und Jesus hat sie gelobt, dass sie das haben. Oder 1. Korinther Kapitel 11, Vers 13, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichtes. Das wird auch oft viel zu wenig erkannt. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechen, nämlich sie können nicht die Gerechtigkeit bringen, weil sie nicht das Evangelium bringen. Und wie gesagt, ihr könnt das beobachten, in den Großkirchen wird dieses Evangelium, dass wir an Jesus glauben, dass wir uns bekehren müssen, nicht verkündet. Durch die Taufe sind wir Kinder Gottes. Ich habe auch halt ein Gespräch gehabt, unlängst, auch sehr katholische Familie, habe ich gesagt, aber Sie kennen das Weihnachtsevangelium bei der dritten Messe, katholisch, gell? Vom Johannesevangelium, nicht? Da heißt es, alle, die ihn aufnahmen, denen gab er Anrecht, Kinder Gottes zu werden, an seinen Namen glauben. Da steht nicht durch die Taufe, sondern durch das Aufnehmen Jesu und der Glauben. Sie hat die Stelle gekannt, sie hat ihm nicht widersprochen, dass das so steht. Aber dann sagt sie, aber wissen Sie, ich bleibe schon bei meiner Taufe, weil das schätze ich sehr. Wie gesagt, diese zweite Heimtücke ist, die Gebete zu heiligen. Wir haben da auch sehr markant einen Aufruf, dass wir erstens mal keine Bilder errichten sollen. Wie schon beim Messinai, 2. Mose, Kapitel 20, Vers 2. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bild noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was im Himmel oder von dem, was unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Was sagen die Katholiken? Sie sind Dienerinnen Mariens. Sie dienen Heiligen. Wir sollen es nicht anbeten. Und statt haben eben Augen und sehen nicht und haben einen Mund und reden nicht und haben Hände und handeln nicht. So die Propheten. Und Jesaja, Kapitel 63, Vers 16, und doch bist du unser Vater, so beten die in Israel, als sie Not hatten. Denn Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du aber, o Herr, bist unser Vater und dein Name ist unser Erlöser von Ewigkeit her. Wir haben auch im Neuen Testament kein einziges Beispiel, wo nach der Steinigung des Stephanus aufgerufen wurde von einem Apostel in einem Brief oder was, dass wir jetzt zu Stephanus beten sollen oder zu Johannes den Täufer. Maria bei Johannes bis zum Lebensende ist gestorben. Johannes hat nie ein Wort darüber gesagt, dass wir zu Maria beten sollen.
Nichts.
Es gibt, das ist nicht denkbar in der Schrift. Und das ist, was verloren geht. Du sollst also den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit ganzer Seele dienen. Aber auch dieses Gebet zu Engeln. Und ich möchte nur das Beispiel sagen, wie Matthäus 26, 52, dass Jesus am Ölberg wird jetzt verhaftet. Petrus hat mit seinem Schwert den Malchus das Ohr abgehauen. Und da spricht Jesus zu ihm, strecke dein Schwert in die Scheide, denn alle, die vom Schwert greifen, werden mit dem Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken? Jesus sagt nicht, ich könnte die Engel rufen, dass sie kommen. Jesus, selbst der Sohn Gottes, müsste den Vater bitten, dass er Engel sendet. Also kein Engel wird ohne den Befehl des Vaters gesendet. Ist uns das bewusst, was das heißt? Und dann können nicht wir Engel anrufen. Wenn selbst Jesus nicht Engel anrufen darf. Und Engel erhalten den Auftrag also von Gott dem Vater. Wir sehen das sogar auch bei der Offenbarung. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht durch seinen Engel, seinen Knecht Johannes, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Wenn wir das richtig heraushören. Und so ist auch selbst bei Johannes das heikel gewesen mit Offenbarung Kapitel 22, Vers 8. Ich, Johannes, bin es, der diese Dinge gesehen und gehört hat. Als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er sprach zu mir, sieh dich vor, tue es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten, und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren, bete Gott an. Aber abschließend bleiben wir beim Evangelium. Und so wollen wir Römer Kapitel 10, Vers 8, das nochmals zusammenfasst hören. Das Wort ist dir nahe in deinem Mund, in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir euch verkündigen. Evangelium. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das ist der Schlüssel. Wie werde ich gerettet? Da bekomme ich die Antwort. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Also im Herzen glauben, aber auch bekennen. Wer nicht mit dem Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist, der ist auch im Herzen noch nicht so fest, ob er an ihn glaubt. Darum sagt Jesus, wer sich zu mir bekennt, werde auch ich mich zu ihm bekennen. Also Glaube ist nie eine Privatsache. Es wird immer veröffentlicht. Und mein veröffentlichter Glaube ist der Glaube, der rettet. Und so wollen wir jetzt auch vielleicht abschließend noch in Apostelgeschichte 10, 14 von das Petrus hören im Haus des Cornelius. Diesen hat Gott auferweckt am dritten Tag. Er hat ihn offenbar werden lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben nach seiner Auferstehung aus den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen. Also merkt ihr, sowohl verkünden als auch Zeugnis geben, dass er der von Gott bestimmte Richter der Lebenden und der Toten ist. Von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, interessant, nicht einige, alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Das ist die große Botschaft des Evangeliums. Und so wollen wir festhalten, wie wir anfangs gehört haben. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Auch in unseren vielen Fragen, die wir haben, so wird euch dies alles hinzugefügt werden, nämlich was ihr braucht. Amen.